Hallo? Ja, schön. Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch ebenso, dass ihr euch freut, mich hier heute zu sehen. Genau, ich darf heute dienen mit der Predigt und das freut mich unglaublich und ist mir ein großes Privileg. Und dafür würde ich gerne unserem Gott einmal zu Beginn danken. Wir dürfen gerne ihm zur Ehre auch aufstehen. Vater im Himmel, danke dafür, dass du auch heute hier unter uns bist. Dass du lebst, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern auch heute hier in diesem Gottesdienst wirkst, durch die Lieder, dadurch, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern konnten, dass wir in deiner Nähe sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass du hier wahrhaftig präsent bist, erlebbar für einen jeden von uns, der heute auch hier ist, der sich diesen Gottesdienst vielleicht aus der Ferne anschaut, oder auch in all den anderen unzähligen Gottesdiensten, die aktuell auf der Welt gleichzeitig stattfinden. Du bist überall zu 100% und dafür danke ich dir. Ich danke dir auch dafür, dass du diesen Segen jetzt bringen wirst, dass wir aus deinem Wort gemeinsam hören können. Das, was du mir aufs Herz gelegt hast, dass ich das weitergeben darf, dass ich hier nicht meine Gedanken präsentieren muss, dass ich nicht irgendetwas mehr ausdenken muss, sondern dass ich einfach genau das wiedergeben kann, was du mir ins Ohr flüsterst, was du mir ins Herz gelegt hast und auch hier in diesem Gottesdienst auf fruchtbaren Boden fallen wird. So danke ich dir schon im Voraus für diesen Segen, für die Frucht, die es bringen wird. Und bitte dich, dass du auch diesen Gottesdienst in seiner kompletten Ganzheit einfach segnest, dass wir von dir bekommen, was wir brauchen, Herr, denn du weißt, was wir brauchen, bevor wir bitten, Herr. Amen. Genau. Das war mit Absicht. Genau. Das Thema der heutigen Predigt oder wie ich mir das überlegt habe oder von Gott auferlegt bekommen habe, habe ich recht einfach genannt. Jesus lebt für dich. Fertig. Amen. Ich müsste eigentlich nicht weiter erzählen, das würde reichen. Aber ich möchte das natürlich auch ausführen. Jesus lebt für dich. Für dich, für mich, aber heute geht es auch um dich. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Wir konnten uns gemeinsam daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. An seinen Tod. Wir hören das immer wieder, wenn wir die Worte auch vorher lesen aus dem Korinther, dass er sagt, denkt an meinen Tod, denkt an das, was ich für euch getan habe, von dem gebrochenen Leib, an das vergossene Blut. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ihr so vielleicht von die Taten von Jesus so sortieren würdet, nach Größe, nach Heldenhaftigkeit vielleicht sogar, also wenn ihr irgendwie sortieren würdet, ich glaube so der Tod am Kreuz, das wäre somit das Größte, was Jesus je vollbracht hat. Der größte Liebesbeweis, den er je vollbracht hat, sich für uns Sünder ans Kreuz schlagen zu lassen, wobei er vollkommen unschuldig war. Also das ist doch... Das ist Liebe, das ist auch immer das, wenn wir hören, ja, wie kann man das Evangelium schnell zusammenfassen? Ja, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Also so vom Gefühl her könnte man doch sagen, boah, dass Jesus für uns gestorben ist, das ist das Größte, was er je gemacht hat. Es gibt einfach nichts Vergleichbares. So habe ich auch lange Zeit gedacht. Ich würde heute aber gerne ein paar Ausführungen machen, um das vielleicht zu ändern, um diese Tat nicht ganz so weit oben einzuordnen. Nicht, weil dieser Tod nicht etwas Besonderes, etwas Großartiges im Sinne davon, dass es uns die Erlösung gebracht hat. Aber es gibt etwas, was Jesus getan hat, was Jesus tut, was meines Erachtens viel größer ist, als einfach nur für uns zu sterben. Was viel schwieriger ist, als für uns, für unsere Sünden zu sterben. Und warum komme ich auf diese Gedanken oder wie komme ich auf diese Gedanken? Dazu möchte ich erstmal ein paar Fragen vielleicht so an uns stellen. Ihr dürft die ehrlich für euch beantworten, ihr müsst die nicht laut beantworten. Aber wenn wir so daran denken, als Männer, als Frauen, als Geschwister, wenn wir die Möglichkeit hätten oder vor die Wahl gestellt werden würden, wir müssen für jemanden, den wir lieben, sterben. Würde uns das wirklich schwerfallen? Einfach ganz ehrlich. Also für mich persönlich, so wenn ich aus meiner Perspektive als Mann, als Ehemann, als Vater denke, das wird mir echt leicht fallen. Also leicht, vergleichsweise. Ich würde nicht nachdenken, wenn es heißt, es gibt die Wahl, entweder deine ganze Familie stirbt oder du, würde ich sagen, ja, das war's mit mir. Sofort. Ich würde nicht zögern. Das können wir sogar noch weitergehen, wenn es heißt, okay, du musst jetzt vielleicht nicht für die explizit Leute sterben, die du liebst, aber es gibt die Wahl, entweder du stirbst oder 1 Million willkürliche Menschen auf dieser Welt, die du vielleicht gar nicht kennst. Wie viele von uns würden da sagen, okay, komm, ich bin einer, da sind 1 Million, mach ich. Wenn wir ganz ehrlich sind, also bei mir ist es zumindest so. Und das bekommen wir auch in Hollywood-Filmen vorgelebt, wenn der Held da sich aufopferungsvoll so, jetzt möchte ich aber nicht spoilern, hat jemand den neuesten James Bond noch nicht gesehen und möchte das unbedingt tun? Weil ansonsten Ohren zuhalten, ich werde jetzt nämlich das Ende ein bisschen verraten, das, ich glaube, ihr kennt das auch. Aber man kennt so James Bond als das, was man so als Held vielleicht bezeichnen würde, den Spion. Und in seinem letzten Film, deswegen ist es wahrscheinlich auch der letzte Film, bleibt er auf der Insel des Schurken zurück, um eben zu verhindern, dass Raketen die Welt zerstören. Das Problem ist nur, wenn er das tut, also diese Raketen aufhält, hat er keine Zeit mehr von der Insel zu entkommen. Er stirbt. Und das ist etwas, wo wir vielleicht als Menschen dann auch so applaudieren und sagen, was ein Held. Da hat er sich für die Welt geopfert. Und wenn man sich jetzt das guckt, das ist der größte Liebesbeweis. Ich weiß nicht, ich denke, es gibt etwas, was noch viel, viel mehr Liebe und Hingabe und Opferungsbereitschaft erfordert, als für jemanden zu sterben. Der Titel hat es ein bisschen verraten, das ist für jemanden zu leben. Für jemanden zu sterben, das ist eine Sache, die machst du einmal und dann gehst du als Held in die Geschichte, also sagen wir mal James Bond. Oder auch, ich wünsche diese Situation niemandem, aber es kann halt durchaus passieren, aber es ist einmal fertig. Wir sind durch. Und das ist doch ein Abgang, den wir uns wünschen würden. So richtig mit Knall und Gloria. Und die Leute sprechen doch vielleicht jahrzehntelang danach von uns, ja, guck mal, was der getan hat, wie der für so viele Menschen gestorben ist. Aber viel anstrengender und viel mehr Hingabe erfordert es doch jeden Tag, für jemanden zu leben. Wie meine ich das? Ich denke mal, wir alle haben einen Alltag. Wir alle stehen morgens auf, wir haben unsere Verpflichtungen, seien es Berufe, seien es die Kinder, seien es die Schule. Auch im Ruhestand haben wir noch Verpflichtungen, denen wir nachkommen. Und das jeden Tag. Und wer von euch kann jetzt ehrlich die Hand heben und sagen, ich bin jeden Tag in meinem Leben aufgestanden und habe mir gedacht, yes, noch ein Tag, an dem ich meine Pflicht tun kann. Oder gab es da so ein paar Tage, wo ihr euch gedacht hattet, boah, ganz ehrlich, ich könnte diesen Tag jetzt auch bis Samstag komplett verschlafen. Es ist zwar Dienstag, aber ich könnte bis Samstag durchhalten. Diese Tage gibt es doch auch. Und das macht es auch nicht unbedingt einfacher, dass wir uns nicht nur selbst eine Verpflichtung gegenüber haben, sondern unseren Familien, unseren vielleicht Nachbarschaft, Verwandtschaft, Bekanntschaft. Und wir müssen das wirklich jeden Tag tun. Und Hand aufs Herz, das ist manchmal echt anstrengend, der Alltag, oder? Das ist manchmal richtig hart. Und was mir jetzt auch bei der Vorbereitung dieser Predigt bewusst geworden ist, das hatte Jesus auch. Das hatte Gott auch. Er hat Alltag gehabt. Er war hier, natürlich einmal als Mensch geboren, ganz Mensch, ist hier hingekommen und hatte auch hier den Alltag. Er musste auch von A nach B über staubige Straßen gehen. Er musste auch in irgendwelche Boote, Nussschalen steigen und über die Meere schiffern, um irgendwo hinzukommen. Und er musste sich auch tagtäglich, ich sage es einfach mal ganz fies, das Gejammer der Menschenmenge anhören, die alle kamen mit ihren Problemen und Heilung haben wollten. Das musste er jeden Tag. Und dass das nicht immer nur schön war, das können wir in der Bibel auch durchaus an mehreren Stellen sehen, einfach an der Art, wie Jesus reagiert hat, wie sehr ihm auch Alltag zugesetzt hat als Mensch. Ich denke da einfach daran, an die Tempelreinigung, wenn wir zum Beispiel da an die Geschichte denken. Jesus kommt in den Tempel, er sieht diese ganzen Geldwechsler, die Leute, die Opfergaben verkaufen, er sieht, das ist kein Tempel, an dem die Menschen Gott anbeten, das ist ein Basar. So, wie viel Mist habe ich gebaut, muss ich jetzt eine Taube oder einen Ochsen kaufen? Ah, da ist ja praktisch noch ein Geldwechsler, der nimmt natürlich auch noch ein bisschen was dazu, der will ja auch von was leben. Und dann hast du da so eine Marktplatzsituation. Das war für den Gott, Mensch, Jesus, ein Grund auszurasten und die alle aus dem Tempel zu jagen. Die Tische umzuschmeißen, ich meine, es war sogar mit einer Peitsche durch die Gegend dazu laufen und die alle rauszutreiben. Das ist ehrlich gesagt für mich eine Reaktion, da denke ich mir, Gott, bist du ein Choleriker, was soll denn das jetzt? Aber das ist einfach dieser Alltag. Jesus predigte den Menschen jeden Tag die Liebe Gottes, wie sie beten sollen, wie sie leben sollen. Und dann kommt er in so einen Marktplatz mitten im Tempel. Ich meine, wenn es wenigstens nur der Marktplatz gewesen wäre, aber es war direkt da, wo Anbetung passieren sollte, die er ja tagtäglich vorlebt. Und die beste Idee, die die Menschen haben, ist Geldwechsler. Praktisch, genau hier. Oder auch eine Begebenheit, die möchte ich auch gerne vorlesen. Die finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Und das ist der Vers 19. Zum Kontext. Es geht darum, dass Jesus seine Jünger eben hinausgeschickt hat in die Welt und sie haben Wunder vollbracht, sie haben geheilt, um eben das Evangelium auch zu verkünden, während er noch da war. Und jetzt kommt er aber an einen Ort, da kommen die Menschen schon aufgeregt zu ihm und sagen, Jesus, da gibt es einen Jungen, einen Knaben, also der Vater des Jungen kommt auf ihn zu und sagt, der ist von einem Dämon besessen. Von einem Dämon der übelsten Sorte, der schmeißt ihn zum Boden, der lässt ihn die Zähne knirschen, der versucht ihn regelmäßig zu ertränken oder ins Feuer zu schmeißen. Und deine Jünger können nichts dagegen tun. Die kriegen den nicht ausgetrieben. Und ich finde die Aussage Jesu ziemlich heftig. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Markus 9, Vers 19. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ich finde, das sind heftige Worte von Jesus an die Menschen, die er liebt, für die er sterben wird. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich das noch ertragen? Wir kennen das alle, bestimmt solche Sätze, die wir auch in unserem Alltag mal sagen. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Wie oft willst du das noch tun? Ich denke da halt insbesondere an kleine Kinder gerade, wenn man denen halt sagt, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Helm anziehen beim Fahrradfahren und nach vorne gucken? Ja, und wie oft bist du jetzt in diese Mauer gefahren? Also mittlerweile kann man echt deinen Namen dran schreiben, diese Delle ist gemacht von 250 Mal mit dem Fahrrad rein, weil du einfach nicht hören willst. Und man macht das ja auch nicht zum Spaß im Alltag, wir machen das ja auch aus Liebe, wenn wir irgendwelchen Leuten dann was sagen. Oder wie oft muss ich dir noch sagen, bitte mach den Ofen aus, wenn du den nicht mehr benutzt. Das ist gefährlich, das kann brennen. Ich mache das doch nicht zum Spaß. Und das ist für uns als Menschen schon manchmal sehr frustrierend. Aber wie viel frustrierender und wie viel schlimmer muss das für Jesus gewesen sein, wenn er den Menschen wirklich vorliebt, wie sie das ewige Leben haben können und trotzdem machen sie irgendwas, nur das nicht. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen Jesus seine Jünger, seine engsten Schüler auch zurechtweisen muss. Er predigt ihnen von der Liebe, ne? Ihr sollt werden wie die Kinder und zu eurem Vater im Himmel kommen. Und dann im nächsten Moment kommen Menschen mit Kindern und die Jünger sagen, hey, ihr seid nicht wichtig genug. Und Jesus muss sie zurechtweisen und sagen, nein, lasst die zu mir kommen. Wie oft muss ich euch das noch vorleben? Das ist doch extrem frustrierend auch. Halt in diesen Geschichten. Und es gibt halt noch viele andere, in denen es immer wieder auch darum geht, dass Jesus lebt diesen Alltag als Diener. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, er nimmt sich Zeit für jeden Menschen. Und was fragen seine Jünger ihn? Ja, wer von uns ist denn später im Himmel der Größte? Wer darf rechts neben dir sitzen, auf dem coolsten Platz? Ich weiß nicht, manchmal stelle ich mir auch, wenn ich in meinem Leben irgendwie so eine dumme Frage stelle an Jesus, stelle ich mir einen Jesus vor, der neben mir steht und mich einfach nur anguckt und sagt, jetzt ehrlich? Nimm dir die Bibel, lies bitte von vorne bis hinten, sieh, was ich dir alles vorgelebt habe und jetzt fragst du mich sowas, wie oft muss ich dir das noch erklären? Und das hat Jesus erlebt. Bis zu seinem Tod am Kreuz ist er diesen Alltag mit den Menschen gegangen. Und er hat auch seine Jünger sehr gut vorbereitet auf das, was kommt. Wenn wir jetzt uns einmal somit die Haupt- oder die Kernverse, die ich in dieser Predigt gerne anbringen wollte, lesen werden, ist es in Johannes Kapitel 14. So, ich muss einmal kurz. Und da sind es die Verse 15 bis 19, die ich gerne lesen möchte. Das spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er hat wieder Gemeinschaft mit ihnen. Und er sagt dort Folgendes. Liebt mich, so haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Und jetzt kommt's. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Jesus hat es immer wieder angekündigt seinen Jüngern. Ich werde sterben. Ich werde weggehen. Aber er sagt es ihnen hier doch auch ganz klar. Ich werde wiederkommen. Es wird jemand kommen, der bei euch ist. Ich bin bei euch, weil ich lebe. Das ist aktiv, das tut man jetzt gerade. Und diese Worte gelten genauso für uns auch heute noch. Weil Jesus lebt, sollen auch wir leben. Und was passiert nach der Kreuzigung? Die Jünger gehen zurück in ihre alten Berufe, werden wieder Fischer, sind enttäuscht, desillusioniert. Jesus hat es ihnen doch gesagt, stellt euch mal diese Reaktion vor, wenn Jesus wiederkommt. Erwartet seine Jünger, also nicht wirklich erwartet, aber seine Jünger, die da stehen und ihn erwartet, weil er hat es ihnen ja doch angekündigt, dass das passieren wird. Und stattdessen muss er erst quer durch die ganze Landschaft, so, bevor ich mich hier noch verletze, muss quer durch die Welt laufen und seine Jünger wieder einsammeln, weil die wieder ihrem Beruf nachgehen. Weil die wieder zurück in ihren Alltag gegangen sind, den er mit ihnen doch eigentlich immer wieder durchbrochen hat. Aber das tut Jesus. Und genau das ist der Knackpunkt oder das Wichtigste, warum ich heute nicht in den Vordergrund stellen möchte, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist zweifelsohne großartig, wunderbar, das bringt uns die Erlösung. Aber Jesus hat nicht gesagt, es ist vollbracht und ihr hört nicht mehr von mir. Es ist vollbracht, ich habe es fertig gemacht, ihr seid erlöst, macht was draus. Das macht Jesus nicht. Er hat jahrelang Alltag ausgehalten, ist dann diesen großen, dieses unglaubliche Opfer hat er dann vollbracht, aber er hat sich dazu entschlossen, nicht dort Stopp zu machen. Er ist zurückgekommen, hat seine Jünger wieder eingesammelt. Er hat ihnen gesagt, ich lebe und ihr sollt das auch tun. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben, hinaus in alle Welt zu gehen, das zu verkünden, aber er hat auch nicht gesagt, so, ich bin jetzt ein zweites Mal wiedergekommen, jetzt hatte ich wieder 40 Tage Alltag, irgendwann mal ist das Maß auch voll. Ich fahre jetzt zum Himmel und ihr werdet nichts mehr von mir hören, bis das Himmelreich wiederkommt. Macht diesmal was draus. Ne, ihr habt jetzt eine zweite Chance, dafür bin ich wiedergekommen. Nein, ein Teil von Gott, ein Teil von Jesus ist hier unter uns, mitten auf der Erde. Und seit mindestens 2022 Jahren hält dieser Teil Gottes, hält dieser Jesus Alltag mit uns aus. Er lebt mit uns. Egal, was wir in unserem Alltag haben, ob es wirklich Kleinigkeiten sind, da lebt Jesus mit uns. Und ob es auch große Veränderungen sind, große Einschnitte, Krisen, auch da lebt Jesus diesen Alltag mit uns. Und er wird nicht müde zu sagen, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich dich liebe? Wie oft soll ich dir noch zeigen, wie wunderbar und wie großartig du als Mensch bist? Und trotzdem stehen wir manchmal vor dem Spiegel und denken, was ist das für eine Fratze, die wir da sehen? Ich habe doch keine Vergebung, keine Liebe verdient. Und da steht Jesus im Hintergrund und sagt, ach meine Fresse, geht das wieder los? Ich meine, wie ärgerlich ist es, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr verbringt einen Filmabend mit eurem Partner. Für die Männer, sagen wir mal, die Frau darf aussuchen und ihr Frauen stellt euch mal vor, der Mann darf aussuchen. Jetzt guckt ihr, weiß ich nicht, Fast and the Furious, Explosion, schnelle Autos, Physik, pff, braucht keiner. Action pur, ist doch für uns Männer voll toll. Ja, und die Frau sitzt daneben und denkt sich, schön. Oder andersrum, wir sitzen und wir dürfen, weiß ich nicht, was... Gucken Frauen, nein. Wir gucken, weiß nicht, Dirty Dancing, Pretty Woman, irgendwie sowas. Wir sitzen als Männer und denken uns, pff, boah, ehrlich, du liebst sie, die liebt dich, jetzt sag das doch einfach. Man quält sich durch diesen Film durch. Und stell dir mal vor, jetzt genau nachdem dieser Film vorbei ist, dann dreht sich euer Partner zu euch um. Hey, liebst du mich eigentlich wirklich? Und ihr sitzt da, Alter, ich habe gerade 120 Minuten meines Lebens damit verbracht, mir einen Film anzugucken, den ich nicht wollte. Und du fragst mich, ob ich dich liebe. Das ist für uns ärgerlich vielleicht, frustrierend. Aber jetzt stell dir mal vor, da ist ein Gott, der uns nicht nur geschaffen hat und uns durchs Leben trägt, für uns gestorben ist, wieder in den Alltag gekommen ist und wir stehen da und, liebt er mich wirklich? Bin ich wirklich errettet? Ganz ehrlich, wie oft muss Jesus ans Kreuz gehen, bis wir das kapieren? Wie oft muss er in unserem Alltag sagen, du bist gerade am Boden, du kannst nicht weiter, ich bin hier. Ich will mit dir leben durch deinen Alltag. Wieso versuchst du es ständig alleine? Ich bin doch da. Und ich finde, das ist Das ist eine Liebe, das ist für mich ganz ehrlich Platz 1 von dem, was Jesus je getan hat oder tut. Ich lebe, darum sollt ihr leben. Er lebt für uns, hier, heute. Wie bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen oder wie kam es dazu? Dazu möchte ich kurz Exkursion in mein Leben geben. Du kannst einmal kurz die Karte auch zeigen. Oh, ist ein bisschen klein, aber ist nicht schlimm. Ah, guck, sie wird größer. Sehr schön, eine Karte. Ich habe diese Karte einmal gesehen. Ich habe den Text dazu bewusst rausgeschnitten, damit ihr einfach ein bisschen fragt, worauf will er hinaus. Kleiner Tipp, die Farben sind komplett egal. Es geht einfach wirklich nur darum, es ist eine Weltkarte und wir sehen einen Kreis. Einen roten Kreis, ich hoffe, man erkennt ihn auch gut. Ungefähr da, so wo wir halt auch Israel heute verorten würden. Und die Beschriftung zu diesem Bild, die hat mich damals sehr ins Wanken gebracht in meinem Glaubensleben. Denn es hieß da drin, alle Ereignisse, alle Begebenheiten, die in der Bibel niedergeschrieben sind, die uns überliefert sind in der Bibel, sind in diesem Kreis passiert. Es gibt keine Geschichte von Jesus aus Deutschland. Es gibt keine Geschichte, wie Gott, oder zumindest in der Bibel steht, wie Gott in Nordamerika gewirkt hat. Davon lesen wir in der Bibel nicht. Und dieses Bild, mich hat das damals so erschüttert, weil es war halt eben so nach dem Motto, hier, Atheismus ist das Sinnvollste, jetzt, ihr glaubt etwas, was da passiert ist. Guckt euch doch mal an, wie groß die Welt ist. Und Gott wirkt nur da. Was soll denn das? Wieso glaubt ihr so einen Mist? Und das hat mich richtig erschüttert. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt heute geht. Ich werde auf jeden Fall euch gleich auch Mut machen. Das ist nicht die Meinung, die ich heute vertrete. Aber für mich, der sowieso so ein Mensch ist, der generell schnell durch solche scheinbar logischen Argumente ins Zweifeln zu bringen ist, für mich war das echt, boah ja, ehrlich. Wir lesen in der Bibel nur von diesem kleinen Ort. Gott schuf die ganze Welt, um dann da zu wirken. Was ist, wieso das denn? Ich meine, klimatisch wunderschön, direkt am Mittelmeer. Also ich würde auch eher da wirken, als vielleicht irgendwo am Nordpol. Aber und dann ist mir das, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dieses Bild wieder in den Kopf gekommen und auch die Erklärung dazu. Wenn Jesus wirklich nur am Kreuz gestorben wäre, wenn, dann würde dieses Bild und die Behauptung dazu passen. Alles, was Gott je gewirkt hat, wäre dann in diesem Kreis passiert. Jesus ist gestorben, fertig. Ab dann nur noch Menschen. Aber das ist nicht so. Wir haben neulich das Tauffest feiern dürfen, wir haben Zeugnisse gehört von Täuflingen, die erzählt haben, wie sie Jesus erlebt haben, wie er ihnen begegnet ist. Haben wir die Taufe in diesem Kreis durchgeführt? Sind diese Zeugnisse innerhalb dieses Kreises passiert? Nein. Überall auf dieser wunderschönen Weltkarte gibt es mittlerweile Christen, gibt es Leute, die das Evangelium verkündigen. Jeden Tag. Es gibt Missionare, die wirklich, wie Jesus auch sagt, in alle Enden der Welt gegangen sind. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Es reicht auch, wenn wir in die Städte gehen, wenn wir in unsere Nachbarschaft gehen, wenn wir in unserem Familienkreis sind. Wir geben Zeugnis von diesem Gott, von Jesus. Und wir hören auch Zeugnisse davon. Da draußen, außerhalb dieses dämlichen Kreises, passiert so viel. Gott wirkt da so viel. Aber kann das ein toter Gott machen? Kann das ein toter Jesus? Nein. Und er sagt es ja auch nicht, ich bin gestorben und bin fertig. Es ist vollbracht, ja, die Erlösung, aber er ist noch nicht fertig mit uns. Und deswegen finde ich diese Worte, die haben sich richtig in mein Gehirn gebrannt. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Diesen Kreis können wir getrost vergessen. Du kannst das Bild auch gerne wieder runternehmen. Also wir kennen es. Aber er lebt. Und dann kann man sich auch denken, okay, er tut sich jetzt wieder diesen Alltag an. Er wirkt wieder bis in die ganze Welt. Ja, wie lange will er das denn machen? Weil irgendwann mal reißt doch auch sein Geduldsfaden. Und da möchte ich gerne Mut machen mit Matthäus 28, den Vers 20. Auch einer meiner absoluten Lieblingsverse. Also nicht, dass ich die irgendwie sortiere in der Bibel, aber wenn ich es müsste, damit würde ich anfangen. Matthäus 28, Vers 20, ich lese diesmal aus der Hoffnung für alle, weil es einfach ein bisschen schöner in den Alltag geschrieben ist. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also wenn Jesus sagt, ich lebe für dich, ich lebe in deinem Alltag mit dir, dann macht er das bis zum Ende. Sei es damit, dass unser irdisches Leben hier vielleicht zu Ende ist, bis dahin begleitet er uns. Aber vielleicht gehören wir auch zu den Glücklichen, die das zweite Kommen Jesus sehen, auch ohne, dass wir sterben müssen. Dann bis dahin macht Jesus Alltag mit uns. Was bedeutet das jetzt aber konkret für uns in dem Alltag, wenn wir denken, ja okay, Jesus lebt, was heißt das jetzt für mich? Was soll ich mir daraus mitnehmen? Es ist eine schöne Nachricht, es ist schön, dass du das gesagt hast, Christian, aber was heißt das für mich? Ganz einfach, wenn wir uns bereits für ein Leben mit Jesus entschieden haben, wenn wir bereits mit ihm gehen, heißt das, ist das für uns einfach eine Ermutigung, zu wissen, dass egal wie zermürbend unser Alltag ist, es gibt da jemanden, der bei uns ist und mit zermürbt wird, der da mitleidet durch unseren Alltag, der auch jeden Tag mit uns morgens aufsteht und uns zur Arbeit quält. Vielleicht 40 Jahre lang im selben Job, den wir vielleicht nicht unbedingt immer mögen, aber es gibt dann genau am letzten Arbeitstag den einen Menschen, dem ich von Jesus erzählen kann, und das bringt Frucht. Dafür musste ich dann leben. Und das muss ich nicht alleine machen, das kann ich mit Jesus tun. Weil er hier auf dieser Welt die Gnadenzeit noch verlängert, um jeden Tag, den wir Alltag haben, ist ein Tag, an dem Menschen zu ihm kommen können. Ist ein Tag, an dem er sagen kann, du bist mein Kind, du bist mein Kind, du bist mein Kind. Deswegen dürfen wir uns auf jeden Tag Alltag freuen. Ich meine, so rein egoistisch vielleicht gesehen, für einen Christen wäre es doch das Beste, man bekehrt sich und wird direkt daran nachentrückt. Glaubst du daran, dass Jesus für dich gestorben ist? Ja, pum, ab in den Himmel. Das wäre doch das Beste für uns. Aber nein, Jesus hat andere Pläne. Er sagt, ich lebe auf dieser Erde jeden Tag für diese Menschen, damit sie zum Glauben kommen, damit sie mich erkennen, um sie zu retten. Damit sie sehen, dass ich für sie gestorben bin und für sie lebe. Für uns, wir dürfen das auch. Wir dürfen jeden Tag Alltag haben. Vielleicht müssen wir das einfach mal andersrum sehen. Wir dürfen jeden Tag rausgehen, uns durch die Probleme der Menschen, durch unsere eigenen Probleme kämpfen, mit Jesus für eine gute Sache mit Sinn. Und damit komme ich auch vielleicht direkt zu dem, was bedeutet es denn für dich, wenn du jetzt hier heute sitzt und denkst, ja, ich glaube an diesen ganzen Jesus-Quatsch nicht. Mein Alltag ist einfach nur anstrengend. Du hast ja leicht reden da, aber mein Alltag ist wirklich anstrengend. Es gibt da jemanden, der diesen Alltag mit dir leben will. Es gibt da jemanden, der war bereit für dich zu sterben. Und was noch viel wichtiger ist, er ist bereit, dein ganzes kleines, vielleicht unbedeutendes Leben mit dir zu leben. Jeden Tag ein Gott, der das tun will. Ganz ehrlich, also wenn er nur ein Hobby braucht, es gäbe bestimmt viel einfacher. Aber nein, er macht das aus Liebe. Und du darfst dein Leben, deinen Alltag mit diesem Jesus leben. Du darfst diese Gnadenzeit noch voll ausschöpfen. Und auch wenn es sich nicht immer wie Gnadenzeit anfühlt, auch wenn es manchmal wirklich harte Arbeit ist, dürfen wir unseren Blick immer wieder auf das Kreuz richten und uns sagen, er ist für mich gestorben. Und jetzt, gerade heute, geht er mit mir und lebt mit mir. Ich hoffe, dass diese Botschaft, diese Worte, Jesus lebt für dich, uns einfach Mut machen können. Denn mich persönlich haben sie in letzter Zeit sehr stark ermutigt. Gerade halt auch mit diesem Beispiel, zum Beispiel mit der Karte. Es gibt noch viele andere Sachen, die man finden kann, wo Leute einen mit scheinbar logischen Argumenten davon bringen wollen, ja, ne, du, deine Bibel ist halt nur ein Buch. Ne? Ich meine, sie ist auch nur ein Buch. Wenn du zu hast, im Regal stehen hast, ist es nur ein Buch. Aber wir lesen darin, wir leben das und wir erleben Sachen mit Gott. Und das dürfen wir. Und da möchte ich euch gerne Mut machen, dass wir vielleicht unseren Alltag nicht damit beginnen mit, ah nein, wieder Montag, sondern ja, Herr, danke. Wieder ein Montag, den ich mit dir gehen darf. Wieder ein Montag, den ich mit dir erleben darf, weil du mir Menschen in den Weg stellst, die noch von dir hören müssen. Es ist nicht immer schön, im Sinne von einfach oder dass man sich danach halt gut fühlt. Aber es ist eine sehr sinnvolle Aufgabe, die wir mit unserem Herrn machen dürfen. Also, wenn ihr das bereits tut, tut es mit Freude. Dankt Gott im Gebet dazu. Und wenn ihr es noch nicht tut, ich lade euch herzlich ein, Alltag mit Jesus zu machen. Es ist immer noch Alltag, aber er ist sinnvoll und das Ziel, das ewige Leben. Ich habe nicht genug Zeit, um das hier in Worte zu fassen, was das sein wird. Deswegen lasst es uns einfach erleben. Ich möchte gerne noch mit uns beten zu unserem Gott. Danke, Vater, für all das, was du tust. Danke dafür, dass du lebst, heute auch in diesem Gottesdienst. Dass du lebst in den einzelnen Wohnzimmern, Küchen, in den einzelnen Büros, in denen wir uns befinden, Werkstätten, wo auch immer wir sind. Du lebst. Du bist gestorben für uns, hast all unsere Schuld auf dich genommen, bist als schuldloses Sühneopfer, hast du hergehalten. Aber da hast du nicht Halt gemacht. Du bist nicht mit einem großen Knall einfach gegangen und hast uns alleine gelassen. Du lebst unter uns. Und ich danke dir dafür, für jeden Tag, den diese Gnadenzeit noch andauert. Und so sehr wir uns auch darauf freuen und danach sehnen, dass du wiederkommst, wollen wir jeden Tag ausschöpfen, den du dieser Welt noch gegeben hast. Wollen wir jede Gelegenheit wahrnehmen, mit dir zu leben, damit wir, wie du auch, den Menschen dienen können, mit all unserem Leben, jeden Tag, Tag für Tag, Herr. Amen. Ich denke, wir singen noch. Sehr schön.